Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
Hallo und herzlich willkommen zu Sprechstunde Uncut mit Magic Mikey und Pam Bam.
Magic Mikey, ja. Hätte ich jetzt noch den Körper und könnte mich so bewegen und tanzen, vor allen Dingen tanzen, das Rhythmusgefühl, dann wäre ich sehr gespannt.
Also den Körper hast du fast und das Rhythmusgefühl kann ich sagen,
hast
du nicht.
Fast. Ja, sehr gut. Okay, Körper arbeite ich dran. Mhm. Ich bin momentan im Shapen. Mhm. Und ja.
Wir werden Rhythmus, das Resultat sehen.
Genau, und Rhythmus werde ich irgendwann mal noch auf die Suche gehen.
Ich glaube, findest du. Komm, ich weiß schon, wann du es findest, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, unser heutiges Thema vom Pechvogel zur WM-Medaille. Und es wird sich, glaube ich, so im Laufe der Folge wird klar werden, warum wir diesen Titel gewählt haben. Aber was klar ist, der Weg ist eben nie so eindeutig, ne, den man geht. Und der ist irgendwie definitiv abhängig, ja, von Begegnungen, Zufällen, Entscheidungen, die du triffst oder nicht. Und manchmal auch aus dem Bauch heraus, die sich so im Rückblick dann als so wichtig und entscheidend auch dein Handy?
Mein Handy? Ich habe extra auf Seite gelegt. Mein Papa ruft, glaube ich, jetzt an. Aber nein, wir lassen ihn jetzt einfach klingeln. Ich rufe ihn später zurück.
Naja, auf jeden Fall. Aber wie kann das sein, dass es klingelt, wenn du es auf lautlos gemacht hast?
Das Tablet, iPad, ne? Das Tablet klingelt.
Naja, gut. Naja, auf jeden Fall. Ne? Dieser Weg ist ja dann, wie gesagt, irgendwie nicht vorhersehbar. Und auch, was bringst du als Mensch mit? Ne? Ist ja auch irgendwie entscheidend, wie dein Weg so geht.
Ja.
Und ich werde total oft gefragt, wann hast du dich entschieden, Profisportlerin zu werden? Ne? Und dann muss ich ja immer schmunzeln, weil Profisport natürlich keine Entscheidung ist. Das ist ein Versuch. Man wagt da einen Versuch, investiert alles über Jahre und entweder es geht auf oder vielleicht geht es auch gar nicht auf. Ne?
Ich glaube, so ein bisschen gleitet man auch hinein. Ne? Du hast ja nicht auch diesen entscheidenden Zeitpunkt, wo du sagst, so, jetzt versuche ich es explizit. Gut, das war vielleicht bei dir dann schon so die Richtung, dass du dann Richtung Internat irgendwann gehst. Ne? Aber es ist ja trotzdem auch so ein Prozess einfach und nicht eine jetzige Entscheidung, ab morgen bin ich Sportler.
Ja, und Erfolg, dieser Erfolg im Sport ist ja eben auch abhängig von so vielen Faktoren, die nicht messbar sind, die nicht greifbar sind. Ne? Das heißt,
von Schicksalsschlägen vielleicht auch.
Total, das heißt, du wirfst dich in so eine Bombe, ne? Du weißt gar nicht, so eine Überraschungsbombe, und das macht das Ganze, glaube ich, so schwer. Also es gibt keine klare Ausbildung oder Studium oder sowas, das wurde ich tatsächlich auch schon mal gefragt. Aber apropos Ausbildung, du hast eine Ausbildung zum Physio gemacht, aber bevor du dich dafür entschieden hast, was wolltest du früher werden? Was waren so deine Visionen? Worin hast du dich gesehen? Was würde so deine Kompetenzen aufgreifen?
Als kleiner Stöpsel habe ich natürlich auch davon geträumt, Fußballprofi zu werden.
Ach, wie alle, ne?
Ja, genau. Zwar wie alle, aber natürlich habe ich
Das Talent gehabt.
aber irgendwie dann doch nicht die Motivation. Und ich war jetzt auch nie der Schlechteste im Fußball, aber meine Eltern haben mir auch immer klar gemacht, dass natürlich man versuchen kann, so hoch zu spielen, wie es dann auch geht, aber für ganz nach oben zu kommen, dass es natürlich extrem schwer ist und es eigentlich nicht unmöglich ist, aber da gehört einfach sehr, sehr viel, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dazu. Und deswegen war nie mein Leben jetzt nur auf den Sport, also doch sehr viel auf den Sport ausgerichtet, aber man hat schon immer geschaut, dass ich nebenher auch eigentlich was Vernünftiges mache, auch wenn es erstmal in der Schule nicht so richtig gut geklappt hat.
Wenn wir jetzt über die Schule sprechen, hast du dir in der Schule schon Gedanken gemacht, was später kommt?
Nein, gar nicht.
Ich auch nicht, nee.
Weil ich finde, Schule lädt jetzt auch nicht unbedingt dazu ein, sich großartige Gedanken zu machen. Ich glaube, viele, also die es dann vielleicht schon wissen, was sie später machen wollen, die haben das einfach in sich. Aber
oder
viele
vielleicht
müssen
von familiär vorgegeben.
Ja, aber viele müssen sich ja auch erstmal finden. Und
ich finde nämlich auch, unser Schulsystem lässt gar keinen Raum dazu, so dich selber kennenzulernen, deine Kompetenzen kennenzulernen. Was habe ich für Fähigkeiten, für Talente? Das ist da nicht. Ne? Ja. Und dann steht man wirklich am Ende, dann hat man den Schulabschluss und dann?
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ne? Das ist dein Weg.
Ja, Genau, also ich gehe da auch mit ganz offen um, weil
Ja, ist ja auch
es,
nichts Tragisches.
nein, weil es hat mein Leben an sich auch geprägt. Ich habe zweimal das Abitur nicht geschafft. Zweimal wegen 2 Punkten in der mündlichen
Das
Prüfung.
wirst du auch nie vergessen, ne?
Das werde ich nie vergessen. Beim ersten Mal, gut, da gab es dann kurz vorher auch noch an sich einen Schicksalsschlag. Bei den Vorabi-Arbeiten hatte ich dann auch meinen ersten Meniskusriss, wo ich dann auch so richtig auch mal mit Physiotherapie nochmal in Kontakt kam. Auf jeden Fall war das dann alles so ein bisschen auch eine schwierige Situation, wo ich aber natürlich auch mir an meine eigene Nase packen muss, wo ich einfach stinkefaul war. Definitiv. Ich war vorher schon nie richtig gut in der Schule. Was heißt nie richtig gut? Ich habe mich immer so
Na, was heißt
durchgemogelt.
früher, du? Irgendwann, als es dann ernster wurde, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich
So
sag mal,
siebte, achte.
ab 8., 9. Klasse habe ich mich nur noch durchgemogelt. Immer mal wieder zum Halbjahreszeugnis, 5er um Zeugnis, dann die versucht, irgendwie wieder zu einer 4 zu bekommen, dass ich irgendwie
Versucht
durchkomme.
klingt aber so, als hättest du gepaukt. Und das muss man ja ehrlicherweise sagen, hast du auch
Habe ich
nicht.
nicht, nein,
Ja.
habe ich nicht. Natürlich waren meine Eltern immer wieder dahinter und haben mit mir versucht, Gespräche zu führen, was weniger funktioniert hat, was. Ja, vielleicht dann damals oder immer noch so ein bisschen von meinen Charakterzügen her herkommt, dass ich
Du
damals
lässt dir
auch
wenig reinreden,
ganz ja, schlecht auch gesprochen habe, beziehungsweise auch sehr, sehr wenig gesprochen habe.
Bock, du bist ein
Nein,
Bock einfach.
alles gut. Und ja, und irgendwie habe ich mich halt dann doch durchgemogelt bis zum Abitur und dann, ja, wie gesagt, beim ersten Mal in der mündlichen Prüfung, beim ersten Versuch. War ich in Geschichte und musste nur noch 7 Punkte in der, was heißt nur noch, musste 7 Punkte in der mündlichen Prüfung abliefern, habe dann aber nur 5 bekommen. Und ja, und somit bei den Nachprüfungen, die ich dann noch versucht habe, war eigentlich schon klar, da ist Hopfen und Malz verloren. Und beim zweiten Mal, und das war an sich für mich dann auch nochmal so ein Schicksalsschlag, da war ich deutlich besser vorbereitet, hätte natürlich doch mehr machen können, natürlich. Oder habe in der mündlichen Prüfung tatsächlich nur noch 3 Punkte gebraucht. Also 3 Punkte ist eine 5 plus, was jetzt nicht großartig ist, eine großartige Leistung wäre, aber ich hatte da in der mündlichen Prüfung so einen Blackout, dass ich tatsächlich nur einen Punkt bekommen habe. Und ich, so ein Blackout, ich glaube, mich hätte man fragen können, wie ich heiße, und ich hätte es nicht gewusst.
Das
Also ich
Wahnsinn, ne,
weiß
was
noch
da
mich an eine
passiert.
Situation, die wollten einfach nur, ich musste irgendein Land analysieren.
Komm, du weißt welches.
Nee, ich weiß, irgendwo
Das bleibt nicht
im
im Kopf.
Asien,
Okay.
Tadschikistan, irgendwie, weiß ich nicht, Pakistan, nee, Tadschikistan, irgendwo da im Osten, hinter Kasachstan. Und das war für mich die Weltmacht schlechthin, aber irgendwie sollte ich dann nur schauen, soll ich auf Vegetationszone Wüste kommen. Und habe einfach Wüste nicht aus mir rausgebracht. Und deswegen stand so dermaßen auf dem Schlauch. Dass das mich aber sehr geprägt hat, zweimal so richtig auf die Fresse zu fallen, und trotzdem wieder aufzustehen und das Leben geht weiter und aus so einer Scheißsituation mit dem zweiten Mal das Abi zu verkacken, einer,
Und man muss, darf ich kurz,
ja?
dazu muss man natürlich sagen, weil ich erinnere mich auch an die Zeit, wo ich Abitur gemacht habe. Klar, bin jetzt auch nicht mit Riesenambitionen da dran gegangen,
Ja.
aber trotzdem war das bis dahin ja den einzigen Job, den man hatte, ne?
Definitiv, na gut, man
Und wenn
hatte
man
den
das,
Sport zwar nebenher,
naja,
aber an
aber wenn
sich
man
war
das
das.
nicht, man war eben in seinem Klassenverbund und
Ja.
so und jeder hatte das Ziel, das hinter sich zu
Genau.
bringen, ne? Und natürlich, wenn man das zum zweiten Mal nicht schafft, ey, das ist ein richtiger Stoß erstmal, da muss man mit
Für
klarkommen.
einen selber und dann natürlich auch für mein Umfeld, für meine Eltern, das war Horror. In dem Moment, glaube ich, war es teilweise schwerer für meine Eltern als für mich selber.
Angst um dich, ne? Sorge,
Ja,
was
vielleicht,
kommt
genau.
so?
Ich hatte mir erstmal nicht so viel Gedanken gemacht, dachte so, ach du Scheiße, jetzt hast du richtigen Bockmist gebaut. Aber letztendlich ging es dann doch recht schnell, dass ich dann irgendwie Fuß gefasst habe oder dann doch mich recht schnell entschieden habe, oder eine Bewerbung zum
War das
Physiotherapeuten
die
zu machen.
einzige Bewerbung, die du geschrieben
Nee, war
hast?
es nicht.
Ich habe dich das noch nie
Nee,
gefragt.
war es nicht.
Okay.
Ich habe mich tatsächlich bei der Polizei beworben.
Ach doch, das hast du mir erzählt,
Und
ja.
wurde aber, die Bewerbung kam direkt zurück, weil tatsächlich bei der Polizei ist auch ein NC drauf gewesen, irgendwie 3,2 oder 3,0, ich weiß nicht mehr genau.
Aber
Und ich
Abitur
hatte,
oder reicht
nee,
Fachabi?
Fachabi reichte
Ja.
damals, und ich hatte aber ein Fachabi von 3,3 oder so. Und dann kam die
Okay.
Bewerbung direkt wieder zurück. Und dann, ja, es war mir schon fast klar. Und Ja.
Aber dann wurde daraus nichts draus. Das
ja. Aber gut, aus mir wurde dann doch irgendwie halbwegs Vernünftiges was. Und,
ja, du hast dich dann für den Physio entschieden. Warum?
Genau, hatte vorher, hatte ich ja schon gesagt, hatte insgesamt drei Meniskusoperationen, habe da sehr, sehr viel auch mit meinem Physiotherapeuten, den ich auch schon mal im vorherigen Podcast mal erwähnt habe, auch zusammengearbeitet. Und der mich echt wieder, der auch Spaß mir an der Bewegung, am Sport wieder nahegebracht hat und einfach... Ich fand das super interessant, wie ich da aufgebaut wurde, mit was für Möglichkeiten er mich da aufgebaut hat. Und genau, an sich stand ich ja nach dem zweiten Mal nicht bestanden, aber mit leeren Händen da. Und dann hieß es auch von meinen Eltern so, jetzt du darfst dich definitiv nicht auf den Arsch, zu Hause auf den Arsch setzen und du machst nichts, sondern mach was. Und dann weiß ich noch, bin ich auch laufen gegangen und habe beim Laufen so gedacht, ja, das mache ich. Bewerbe mich jetzt mal bei der Schule,
so Physiotherapeuten. Wie ich dich jetzt kenne, weiß ich, wenn du dich entscheidest und wenn du sagst, ey, das ist es, dann machst du das auch 100%.
Genau, und das Kuriose ist, und da ist auch wieder so eine Kritik an der Schule. Ich war total lernfaul und natürlich, ich hätte mich da deutlich mehr
hinsetzen können. Die Schule ist nicht schuld, dass du das Abi nicht hast.
Nein, um Gottes Willen. Ne? Aber ab dem ersten Tag der Ausbildung musste ich dann gar nicht mehr lernen. Weil ich saß im Unterricht, mich hat das echt interessiert und ich habe das alles aufgeschnappt. Und ich musste kaum was lernen dafür, dass ich das behalte.
Ich habe das ja auch, und das ist, glaube ich, die große Kunst. Finde das, was du so, weil wie können wir uns Wissen merken? Interesse ist so der größte Öffner fürs Abspeichern im Kopf. Ne? Dann geht das nur so rein und bleibt hängen und du musst gar nicht pauken. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein. Ne? Und wir alle haben irgendwelche Fähigkeiten, alle Kompetenzen. Finde genau das. Ne?
Ja.
Mikey trinkt gerade. Ich habe heute Morgen aus Resten, die wir noch in unserer Obstschale haben, einen, ist das ein Smoothie? Ist das
ja, man kann es ein Smoothie als Smoothie.
Wie ist der?
Ja, an sich sehr lecker. Also Wassermelone ist drin. Was ist noch drin?
Wir hatten noch eine etwas nicht mehr ganz so straffe Birne.
Ja.
Die ist noch drin. Und?
Weiß ich nicht.
Und wir hatten noch eine halbe Zitrone, die habe ich da nicht so reingepresst.
Aber jetzt muss man dazu sagen, die Wassermelone, die ist nicht entkernt worden. Also den ganzen Kern war noch mit drin.
Weil ich und das nicht sich, schlimm finde, komm.
Ja, und an sich bei der Wassermelone, wenn ich die so esse, spucke ich die Kerne meistens eigentlich wieder aus. Ja. Und deswegen habe ich gerade auf so einen Kern gebissen und dachte, ein bisschen die,
das Gesicht. Bisschen kernig halt.
Ja, ein bisschen kerniger Typ, ich weiß.
Naja, gut. Okay, zurück.
Aber trotzdem sehr lecker.
Sehr lecker. Wo war ich stehen geblieben? Wir haben es über das Schulsystem, genau, dass es darum geht, das zu finden, was einen erfüllt. Ne? Und ich habe auch eine Sache beobachtet bei dir, weil zum Beispiel ich, zu meinem Studium komme vielleicht später noch, wenn ich fürs Studium gelernt habe, das hat mich so selten gepackt, weil ich so einen Quatsch gelernt habe, was so weit weg war von dem, was ich später da werden soll. Das war Pauken, das war auswendig lernen in meiner Form, wie ich das mache. Als ich dich mal gesehen habe, als du jetzt hier für den DOSB Sportphysio gelernt hast, in Anführungszeichen, ich war richtig schockiert, weil das ist ja so eine fette Mappe. Ich weiß nicht, wie viel vorher du angefangen hast. Hast du es so durchgeblättert? Du hast, glaube ich, so zwei DIN A, vier Seiten dir was aufgeschrieben. Ich dachte so, ach du Scheiße, weil ich
habe
mit...
Das?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, sehe ich dich mit Notizen. Und parallel dazu habe ich eben mitbekommen, dass die Physios, die auch bei uns am OSP behandeln, beziehungsweise eine... richtig paukt und sich schon so einen Stress macht. Und das war irgendwie täglich Thema, wenn ich bei ihr in der Behandlung war. Und was hat Mike schon, hat er schon, ne, wie viel, was hat er schon so gelernt? Ich so, was der macht, der hat da irgendeine Prüfung. Ich wusste dann noch gar nicht, das war irgendwie einen Monat vor, ich wusste gar nicht, dass du eine Prüfung hast. Ne? Aber das ist doch toll, dass das so andockt bei dir, weil es dich interessiert. Ne?
Ja, und da merke ich auch bei dieser DOSB-Prüfung, die echt, finde ich, schon anspruchsvoll ist. So drei Tage waren es, glaube ich, brutal viele Prüfungen hintereinander. Ähnlich war es auch beim Staatsexamen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man gut vorbereitet da reingeht. Wenn man selber weiß, boah.
Wie immer im Leben.
Jetzt würde ich nicht sagen, boah, ich habe es drauf, so, aber ich bin gut vorbereitet. Ich weiß was und kann eigentlich zu allem was sagen.
Das ist super.
Und das war beim Abi einfach definitiv nicht der Fall. Und dann hatte ich da natürlich auch Schiss. Und dann kann ich auch selbstsicher auftreten. Und das war das war der Fall. Und das Schöne natürlich ist, dass ich jetzt nicht mich stundenlang irgendwo da hinsetzen muss, für das zu lernen, sondern ich kann mir recht viele Sachen auch erschließen. Muss das nicht stupide auswendig lernen, sondern es gibt viele Zusammenhänge, die kann ich mir erschließen. Mhm. Und das muss ich nicht auswendig lernen. Und das, wenn ich ein Grundverständnis habe von Physiologie, Anatomie, dann geht das eigentlich recht gut. Mhm. Und so bin ich eigentlich dann auch zum Physiotherapeuten gekommen. Mhm. Und bin wirklich happy, ne? Sehr froh damit. Mein Bruder hat, Tim hat dann mal gesagt, boah, er hat mit seiner Verlobten, haben wir drüber nachgedacht, wer in seinem Freundeskreis und so ist sowas von zufrieden und wer lebt auch seinen Job? Mhm. Und da ist ihm tatsächlich nur so an sich eine Position, eine Person eingefallen und das war tatsächlich ich.
Wow, das ist ein Kompliment, ne?
Ja, und ich gehe da echt auf und da habe ich auch keinen...
Und weißt du, das hat auch kein Ende.
Ja.
Dieses medizinische Feld ist so riesig. Die Physiotherapie oder generell die ganzen Behandlungsformen, die es da gibt, ist so riesig. Das heißt, klar, du hast jetzt ich weiß nicht, wie viele Fortbildungen du da gemacht hast, aber du hast schon eine Handvoll, aber der Weg ist ja lange nicht zu Ende. Ne?
Man lernt nie aus.
Und man lernt nie aus. Und es gibt da, es gibt auch kein Ziel. Dadurch dafür ist unser Körper auch viel zu individuell.
An sich ist das Feld natürlich total spannend. Und an sich ist es nicht nur ein Auslernen, nicht nie auslernen, sondern man kann sich auch immer wieder neue Ziele stecken. An sich, als ich angefangen habe, hatte ich 3 große Ziele. Ich wollte den DOSB-Sportphysio, ich wollte im Spitzensport arbeiten und ich wollte selbstständig sein. Mhm. Das habe ich recht schnell geschafft und dann muss ich mir jetzt natürlich neue Ziele setzen, woran ich jetzt arbeite.
Ja, darüber können wir auch vielleicht noch mal im Laufe. Was mir jetzt dazu noch einfällt, ist, dass man natürlich wahnsinnig jung ist. Weiß nicht, wann macht man Abi mit 18?
Ja, und ich bin mit 5 in die Schule gegangen.
Oder die Hauptschule machen, sind wie alt? 15?
15, 16 dann.
Und du musst...
Das ist jetzt nicht mehr so richtig, glaube ich, oder? Doch.
Die sollen abgeschafft werden, stimmt, ja. Ne? Ja, gut, aber in der 16, Gesamtschule, du so die erste Qualifikation, die man da machen kann, abschließt, dann bist du 15, 16 und ich war 18 und es ist so schwer, du bist dir erstens gar nicht... Es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen. Du bist dir gar nicht klar darüber, dass du deine Lebensentscheidung triffst. Du entscheidest, was du später dein Leben lang machst.
Ja.
Und es war bei mir wirklich so, also ich bin zu unserem Laufbahnberater gegangen. Ja, also kannst studieren, was du möchtest. Guck mal so in den Unis in NRW. Der hat mir so diesen Katalog mitgegeben, hab ich so durchgeblättert. Ich fand schon immer so die Arbeit mit Kindern, Kommunikation, find ich voll toll. Ich weiß auch, dass ich Kommunikationswissenschaften da auch gesehen habe. Ärgere ich mich, um ehrlich zu sein, dass ich das nicht genommen habe. Und habe mich dann für Grundschullehramt entschieden. So, und da überhaupt nicht mit dem Gedanken, ey, das machst du ja später mal dein Leben lang. Das ist schon verrückt. Ich würde mir da auch vom Schulsystem wünschen, dass du viel, viel mehr dich selber auch kennenlernst.
Die in dieser Materie drin sind, die kritisieren das eigentlich alle.
Mhm.
Auch mit denen ich spreche. Ich habe auch recht viele Lehrer, die kritisieren das eigentlich alle.
Mhm.
Na gut, ist die Frage, wie man es anders machen kann. Ist zum Glück nicht, sag ich mal, unsere Aufgabe jetzt erstmal.
Mhm.
Aber wie war das denn? Gut, jetzt haben wir so von mir so ein bisschen gesprochen, aber bei dir ist ja auch ziemlich viel passiert im Laufe deiner Entwicklung von Anfang an. Denk mal so, als Teenager hat es bei dir ja angefangen, jetzt, wenn wir jetzt mal mit dem Thema Sport dann anfangen, bei dir, dass du ja gemerkt hast, dass du da auch gar nicht so schlecht drin bist.
Ich glaube, ich würde noch weiter vorne ansetzen.
Dein Tanzunterricht.
Vorm Tanzunterricht.
Mit deiner Mama, dass du bei dem Sport auf den Sportplätzen warst.
Ah, du kennst meine Story. Nein, aber es war schon wirklich, also meine Eltern als ehemalige Sportler und eben auch Sportliebende haben immer Sport getrieben, ne? Sind irgendwie, haben ihre Waldrunden gemacht oder haben Basketball gespielt. Ich war irgendwie immer unter Leuten, die Sport machen und wollte mich natürlich auch bewegen. Und ich erinnere mich noch, meine Mama hat da in der Laufgruppe, mein Papa war da schon raus, hatte auf sowas nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind 8 oder 10 Kilometer oder so gelaufen bei uns im Baunsberg herum. Und ich wollte da immer mit und ich durfte aber nicht, weil meine Mama gesagt hat, das ist viel zu schnell und viel zu weit für dich.
Und heute durftest du, aber willst nicht.
Ja. Aber ich wollte das unbedingt und dann hat meine Mama mich mitgenommen, ich habe das durchgezogen und meine Mutter hat gesagt, danach hatte sie echt Angst um mich. Ich war so erledigt, ich war so kaputt.
Wie alt warst du da ungefähr?
Oh, sie hat es mir, glaube ich, gesagt.
Grob.
8 oder so. Mhm. Und dann hat sie für sich entschieden, das Kind kann das nicht mehr machen. Und ich habe sie so genervt. Am Schluss war es so, dass ich ein paar Mal noch mit dem Rad rumgefahren bin, ne? mit dieser Laufgruppe. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Ne?
Ja.
Aber trotzdem, diese Lust war irgendwie da. Ich habe auch immer so einen krassen Bewegungsdrang gehabt. Ne? Also ich weiß nicht, in wie vielen Zeugnissen stand irgendwie, dass ich Kippelweltmeisterin bin. Ne? Also was ich da so auf meinen Stühlen gemacht habe. Und meine Eltern haben dann auch irgendwann entschieden, dass sie mir für zu Hause, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, nicht so einen normalen Schreibtischstuhl kaufen, sondern, das war damals total gehypt und sollte so gesund sein für den Rücken und so ein Gymnastikball,
vielleicht kennst du das, ja.
Der in so einer Vorrichtung ist.
Ach, in so einem Sesselform quasi.
Genau, den setzt du ja. Da in diesen Reifen rein, ja. Ne, auf ganz normal auf Füßen und dann hast du nochmal so eine Rückenlehne da
ja,
dran,
ja,
ne?
Ja.
In der Hoffnung, ich höre auf zu kippeln, ich sitze da ruhig. Ne? Also klar, kippeln konntest du damit wirklich nicht. Ne? Aber das war AD, diesen Rahmen habe ich da weggemacht, ne? Und habe die heftigsten Kunststücke auf diesem Petsyball gemacht, ne? Ohne Ende. Also es war immer so ein krasser Bewegungsdrang. Ne? Und so habe ich eben irgendwie alles immer gemacht und mich bewegt. Das meint man jetzt gar nicht. Ne? Du guckst mich auch ganz...
Ja.
Weil das ist natürlich jetzt, dadurch, dass der Sport mein Beruf ist, ist mein Drumherum... wenig aktiv, ja. Wenig Sport, ne? Da mache ich natürlich wenig Sport. Aber klar, und dann kam es irgendwann, dass ich das Tanzen angefangen habe, Standardtanz, aber wirklich nicht lang und ich kann auch wirklich nichts mehr. Aber so die Lust ist da, Rhythmus ist, glaube ich, auch da. Und irgendwann ist der Tanztrainer weggezogen und meine Mama als ehemalige Leichtathletin hat gesagt, ey, komm doch mal vorbei. In Baunatal ist ein Leichtathletikverein, mach doch mal, warum lasst du?
Weil ich schon weiß, beim ersten Mal... wenn du zum Training oder als du zum Training gegangen bist, muss ich nur gerade denken an die Story, dass du da gar nicht eigentlich von deiner Mama weg wolltest. Mhm. Erstmal gucken.
Mhm. Findest du, das ist immer noch so ein bisschen in mir, dieses etwas, boah, sich nicht reinschmeißen in was Neues, sondern erstmal beobachten, erstmal gucken.
Gut, du machst eigentlich wenig Neues.
Boah, das ist eine Beleidigung.
Nein, ich meine, wenn... Nein.
Aber guck mal, wenn irgendeine Anfrage kommt, die ich vorher noch nicht hatte, bin ich dann so, ja, yo, mache ich, oder?
Nein, erstmal distanziert.
Ich finde auch, das ist immer noch
erstmal Mama vorschieben.
Nein, aber ich würde mir das manchmal wünschen, dass ich einfach so, klar, mache ich.
Ja.
Aber ich gehe immer erst kurz einen Schritt zurück, gucke mir das Ganze an, überlege, will ich das wirklich, ne?
Mhm.
Und das war ich schon als Kind, ne? Und, aber gut, diese Story holen wir jetzt nicht mehr raus, aber ich habe erstmal ein paar Mal zugeschaut,
ja,
dass meine Mama mir so einen richtigen Arschtritt gegeben hat, jetzt mach da mal mit. Und dann finde ich ja auch Spaß und finde das toll, aber ja, ich brauche so dieses, vielleicht ist das auch ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen schüchtern, ne? Man weiß was Neues. Naja, und da hatte ich auf jeden Fall total viel Spaß, aber um das mal zusammenzufassen, es war so, dass ich im Sommer, viele sind dann wirklich die ganzen 6 Wochen im Urlaub gewesen, aber wir haben eine Sommersportart, da waren die Wettkämpfe und dann war ich im Training allein, bei den Wettkämpfen war meine Trainingsgruppe nicht im großen Anteil dabei und das war natürlich irgendwann blöd. Ich habe eine lustige Story. Oder ich werde, um das vorwegzuschieben, ich werde total häufig gefragt, ja, und in deinen Anfängen, wie erfolgreich warst du denn? Ne? Also so, zu der Zeit, Baunatal liegt ja in Hessen, bin ich schon zu nordhessischen, süddeutschen ist jetzt weitergefasst, aber eben zu hessischen Meisterschaften auch gefahren. Und ich habe eine Story von hessischen Meisterschaften, das war ein Hallenwettkampf.
Mhm.
Ich war, glaube ich, laut Bestenliste auf jeden Fall ganz weit vorn, 1, 2, irgendwie sowas. Und wir haben kurz vorher ein neues Trikot auch bekommen. Kennst du die Story schon?
Nee.
Neues Trikot bekommen und mein Trainer, mein damaliger Trainer, der damals schon alt war und jetzt uralt ist, aber genauso noch aussieht, als ich ihn neulich gesehen habe.
Ja.
Also, er sagt auch immer, der Sport hält mich jung. Der hat damals gesagt, Pamela, ne? Hat er immer gesagt, Pamela.
Ja.
Du bekommst die neuen blau glänzenden Adidas-Spikes, weil da gibt es auch immer einen Stand mit Spikes und so bei Wettkämpfen, wenn du dir deine Goldmedaille abholst.
Oh,
aber das hat mir gar keinen Druck gemacht. Ich habe mich voll gefreut, ne? Weil das funktioniert bei mir sowieso nicht. Also wenn, dann mache ich mir intern Druck irgendwie außen, das kommt dann nicht so an. Ich habe mich da total drauf gefreut. Naja, und dann Finale und dritte Hürde oder so, ist mir die Trikothose in den Hintern gerutscht und ich habe mir die über der Hürde, habe ich mir die aus dem Hintern rausgeholt, alle an mir vorbei, ne? Habe ich mich noch irgendwie ins Ziel gerettet und bin Dritte geworden.
Wie alt warst du da?
Boah, das müsste ich meine Mama fragen, aber ich vermute so 9 oder so, 10.
Oh.
Ich habe mir die einfach instinktiv ausgenommen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich habe die Spikes trotzdem bekommen.
Na gut, Hauptsache die Schuhe, ne?
Nein, er hatte wahrscheinlich ein bisschen Mitleid mit mir. Und außerdem ist das, glaube ich, was... Da ist man noch nicht im vollen Fokus. Das zeigt, wie viel Spaß ich hatte.
Und dann trotzdem auch schon so diese Hosen. Mhm. Okay, krass.
Vielleicht war ich auch 10, aber trotzdem hast du sofort diese Unterhöschen. Ne? Und klar, die Werferinnen hatten dann tendenziell immer so ein längeres Oberteil, aber da hattest du auch schon hier einen richtigen Zweiteiler. Ne?
Finde ich krass.
Mhm. Das gehört es so, ne? Und dann machst du es so mit. Das hinterfragst du auch irgendwie nicht. Mhm. Naja, und dann, was du eben schon angedeutet hast, es hat Spaß gemacht und so mit 16 hat meine Mama gemerkt, ey, in mir schlummert wirklich Lust erstens und Talent. Mit 16? Nein, wahrscheinlich schon vorher.
Schon früher. Aber als du warst hessische Meisterin im Blockwettkampf-Sprint.
Hessische? Ich bin Vize-Deutsche Meisterin
geworden. Oder Vize-Deutsche. Wo du nur kurz vorher angekommen bist und dann direkt ohne warm zu machen einen Hochsprung gemacht hast und so. Die Story, muss ich mir die anhören.
Ey, weil die ist
Darf ich krass. Mir sie anhören? Darf Richtig, ich mir sie anhören?
Die ist ja krass. Das war dieser Wettkampf, ne? Diese deutsche Meisterschaft im Block Sprint-Sprung, wurde so krass vorbereitet.
Sprint-Sprung. Darüber stolper ich jedes Mal.
Ich hatte davor die hessische Meisterschaft, wo du dich auch für qualifizierst und der Speerwurf war mein absoluter Horror, wirklich, ne? Die sind immer ungültig gewesen und dann habe ich so Sicherheitsdinger von 9 Metern geworfen und so, wir wussten, wenn da irgendwie, das war wie so zack, wie wir es aufspießen. Wenn ich da irgendwie weiter vorne landen möchte, über Medaille haben wir gar nicht gesprochen, dann muss ich diesen Speerwurf trainieren. Ich habe jede Einheit, das, was jetzt Mehrkämpferinnen machen, egal was thematisch auf dem Plan stand, danach habe ich nochmal Speerwurf gemacht. Also ich habe den wirklich exzessiv trainiert. Und dann fährt man
für 10 Meter.
Nein, für 32 am Schluss. Tag X und so. Auf jeden Fall war es dann so, man reist einen Tag vorher an. Es war eine Rede. Wir waren aber recht weit weg, unser Hotel. Und dann hatte ich, wie gesagt, diesen einen Trainer, der damals alt war und jetzt uralt ist. Und noch einen anderen Trainer. Und der eine super gemütlich. Der andere ein bisschen auch aufgeregter. Meine Mama war dabei. Wir sind morgens losgefahren mit genug Zeit. Ne? Ach, die Stellplatzkarten hat man einen Tag vorher abgegeben. Am Schluss haben wir uns verfahren ohne Ende. Mein Herz ist da hinten fast ausgesetzt. Und ich wusste, ey, die fangen jetzt an, sich beim Hochsprung warm zu springen. Ne? Und dann haben die mich auf dem Parkplatz rausgelassen. Das war mein Einlaufen vom Parkplatz ins Stadion rein. Da haben die sich wirklich schon eingesprungen. Und dann habe ich einen Sprung zum Warmmachen gemacht und bin da 1,60 Meter gesprungen. Das war damals auch meine Bestleistung.
Ja. Hochsprung?
Ja.
Wenn wir nochmal die Zeit haben, ich fordere dich nochmal raus.
Ach, du schaffst es nicht.
Doch.
Weil ich bin kann ich immer noch 1,60.
Oh, 1,60, come on.
Die was?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen leichter. Das heißt, ich fliege besser und werde dann noch ein bisschen Sprung trainieren.
Das Problem ist die Technik, Mikey. Deine
deswegen, ist da. Peter Schnabel, wir müssen dann irgendwann nochmal ein Datum ausmachen.
Ja.
Heimliches Training und
mal
so.
Mal gucken, okay. Aber das wäre wirklich interessant, ob das was bringt.
Definitiv. Ich kann, glaube ich, recht schnell Sachen umsetzen.
Total. Wir haben eben gerade, muss man dazu sagen, ich habe von leichtathletik.de die Brain Challenge gemacht und war bei dem letzten Teil im dritten Level und dachte, das gibt's doch nicht. Die Übung kriege ich einfach nicht hin. Meine Trainingskollegin und ich haben uns da wirklich, und du hast sie auch nicht geschafft, aber wir haben da gerade 2 Minuten drüber gesprochen und man hat bei dir schon gemerkt, ey, der braucht nicht lang, da hat er das drauf. Also das ist wirklich eine Kompetenz von dir. Von daher wird das wahrscheinlich helfen. Naja, aber am Schluss dann eben mit der Silbermedaille und Heiz, das war
ja gut, Wahnsinn. Aber dann warst du kurz vorm Internat, du warst 16, man hat schon gesehen, dass du Talente hast. Mhm. Und wie lange hast du denn circa darüber nachgedacht, aufs Internat zu gehen?
Oh, weißt du, wenn meine Mama jetzt hier sitzen würde, sie könnte sie ganz genau...
Die müssen
genau
wir das nächste Mal einladen.
Ja, Interviewpartner, genau. Nein, weil das verschwimmt ja alles so in der Erinnerung. Ne? Also ich weiß noch, dass ich das wollte und weil ich auch nicht zufrieden war, so wie es war und auch bereit, ich hatte irgendwie auch Lust, das zu machen, aber wie meine Art ist, erstmal beobachten. Und das kannst du nicht beobachten, sondern du musst den Schritt gehen.
Aber weißt du noch, hast du lange gegrübelt oder so? Weil bei mir war es ja so mit der Entscheidung zum Physio, ich habe das ziemlich schnell. Ich glaube, ich habe 2 Wochen, nachdem ich das Abi verkackt habe, habe ich gesagt, komm, bewerbe ich mich da und dann ziehe ich durch.
Du, ich weiß echt nicht mehr, wie lange. Ich erinnere mich, dass TV Wattenscheid war schnell entschieden, dass es der wird. Und dann wurde ich eingeladen zur deutschen westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund, glaube ich, um meinen Trainer mal kennenzulernen, der das werden sollte, mit meinen Eltern gemeinsam. Und das hat mich schon fast, also das war so ein Punkt, da war es für mich innerlich schon fast entschieden, weil ich habe über diese blauen Männchen gesehen, diese vielen Sportler, die erstens richtig professionell aussahen in meinen Augen damals und so als so eine Gruppe auftraten, was ich ja nicht kannte. Und da dachte ich, boah, darauf habe ich Lust. Ne? Okay. Und also ich habe ja eben gesagt, ich habe nie den Profisport forciert und man, das ist auch keine wahre oder keine bewusste Entscheidung, aber ich glaube, da habe ich einen wichtigen Schritt gemacht, um es professioneller zu machen. Und ich glaube, natürlich initiiert von meinen Eltern, den Schritt wäre ich nicht alleine gegangen, aber...
Ja, das ist natürlich ein brutaler Schritt mit 16 in 200, auch freiwillig, sage ich mal, freiwillig 200 Kilometer entfernt ins Internat zu ziehen. Man kommt aus so einem beschaulichen Städtchen ins große Ruhrgebiet rein, man kennt kaum Leute, neue Schule, neues Umfeld, natürlich ein riesen Schritt.
Total. Aber ich wurde schön, also empfangen. Wirklich, ich habe schnell Freunde im Internat getroffen. Eine Freundin, mit der ich bis jetzt so eng zusammen bin, Maral und ich.
Es ging ja auch so ein bisschen schleichend, dass du ja jeden Samstag quasi mal dann hier warst zum Training ganz am Anfang.
Ja,
das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. Hast du mich erinnert,
genau. Ich bin jeden Samstag erstmal hin, dann bin ich mal mit ins Trainingslager. Das war stimmt, das haben die schon jetzt, wo du es sagst, richtig.
Also war dann doch
nicht direkt von jetzt. Das war ein Prozess, das war nicht sofort. Stimmt, guck mal. Ich habe mir im Januar, habe ich mir das angeguckt, die Westfälischen. Ich bin im April mit nach Mallorca. Bis dahin habe ich jeden Samstag mitgemacht und danach im
September wahrscheinlich.
Ja, oder August, ne, wenn das Schuljahr anfängt.
Zur Schule, genau.
Genau, du siehst, über ein halbes Jahr war da.
Konnte sich so ein bisschen drauf vorbereiten.
Genau, das hat meinem Wesen entsprochen.
Ja.
Aber und dann begann das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Ne? Und ich erinnere mich an eine Situation, weil wir sagen, wie sind so die Anfänge und was passiert dann? 2010 war es so, dass ich in der U20 zur deutschen Spitze gehörte und die U20-WM in Moncton anstand, zu der man sich natürlich qualifizieren musste. Und Ausscheidungsrennen waren, ich habe das nicht mehr nachgeguckt, auf jeden Fall Mannheim, Regensburg auf jeden Fall. Ich glaube, das dritte war Zeulenroda. Und in diesen Nominierungsrichtlinien lassen ja immer Platz zur
Interpretation.
Bis heute. Die Tür lassen die sich natürlich auf.
Also es ist nicht klar, wie bei den Amerikanern, bei den Trials, Platz 1, 2 und 3. Richtig. Genau, also amerikanische Meisterschaften, Platz 1, 2 und 3 fahren zum Höhepunkt.
Ist es nicht ganz so. Es gibt diese drei Wettkämpfe. Ja. Mannheim wurde nochmal höher gerechnet. Mhm. Also das wurde dann, auf jeden Fall war ich in den anderen beiden Rennen schneller als die anderen beiden. Es gab damals nur zwei Startplätze. Und in Mannheim sind wir alle drei wahnsinnig gut gelaufen. Die zwei waren aber vor mir, sind mitgefahren, haben da Silber und Bronze mit nach Hause gebracht. Und ich war irgendwie Weltranglistenplatz 6 und saß zu Hause. Und das war so der erste Hieb. Und es war ein harter Knick. Und trotzdem war ich motiviert. Und nicht motiviert so nach dem Motto, jetzt erst recht, das bin ich gar nicht. Mhm. Sondern motiviert, weil mir das gezeigt hat, ey, ich gehöre dazu. Ich habe das in mir, diese Kompetenz. Das ist halt nicht meine Zeit. Ne? Und das hatte ich schon in diesem naiven Kopf, der man ja damals ist, hatte ich das irgendwie schon mal. Ja, und die Jahre danach waren irgendwie geprägt von, du kennst die ganzen Storys von, irgendwas war immer. Und das ist auch der Grund, ich werde es gleich ausführen, vielleicht kannst du gleich sagen, was dir so einfällt, aber das war auch der Grund, weshalb ich als Pechvogel bezeichnet wurde. Ne?
Weißt du noch, von welcher Zeitung?
Von allen. Irgendwann hat der andere das einfach nur so aufgegriffen. Ja, aber welche entweder
war die
Pech
erste
Mal
war oder so?
Ja, das weiß ich nicht. Okay. Entweder ich war Pechmarie oder Pechvogel. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch voll ambivalente Gefühle, als ich diesen Titel ausgewählt habe, weil ich mich nicht als Pechvogel sehe und mich das so aufgeregt hat, dass die mich so genannt haben.
Ja.
Aber ich wollte es bewusst aufgreifen, um das einfach mal zu thematisieren. Aber für mich, ich habe es nie als Pechvogel gesehen, weil für mich war klar, wahrscheinlich auch durch meine Eltern, Leben und generell ein Sportlerleben ist ein Auf und Ab. Und es ist ein Prozess.
Ist richtig, ja.
Und es gehört dazu, dass du mal im übertragenen Sinne und wortwörtlich auf die Schnauze fällst.
Finde ich sehr interessant, weil meine Eltern damals haben auch immer wieder die Schule mit Fußball verglichen. Damals war für mich dann Fußball so das Nonplusultra. Und dass ich das quasi auch wie so ein Fußball, wie so ein Sport sehen sollte. Ja? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Parallelen. Und wenn du sagst, ja, auch deine Karriere ist immer wieder wellenförmig verlaufen, immer wieder mit Ups and Downs, das spiegelt sich im Leben ja auch immer wieder. Und das finde ich super interessant.
Ja, und jetzt apropos Pechvogel, was fällt dir so ein? Klar, das ist alles vor unserer Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, aber was waren da so für Storys, die es mir verhindert haben, eine Saison gut zu machen?
Dir? Mhm. Woher soll ich denn?
Weil du das doch mit...
Ich weiß nicht, hier die Bahn, hier Bahnunfall.
Genau, ich hatte kurz vor einer Saison, da habe ich schon studiert, das war so 2012, saß ich in der Schwebebahn bei uns. Gut, das kann man nachlesen, egal, um das kurz zu fassen. Die ist gegen Ding gefahren mit 30 km/h. Ich hatte ein Schleudertrauma, Platzwunde an der Lippe, die bis heute sichtbar ist. Ja. Hab dann probiert, Wettkämpfe zu machen, obwohl mir gesagt wurde, mach es nicht. Ich bin zickzack gelaufen, 12,90er Zeiten. Nee, nicht 12, 13,90er, cool, sorry. Aber ich wollte es unbedingt machen. So, das war so das eine, ne? Dass das überhaupt nicht aufging.
Na gut, das Präsenteste, was mir natürlich die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist dann die die Hallensaison, wo du deine Füße
2015 beide die Bänderrisse, hast. Das war fast der Befreiungsschlag. Und zwischen eben diesem Haarbandding und dem Bänderriss fallen mir noch zwei weitere Jahre ein. Das eine weißt du nicht. Da habe ich mir kurz vor Saisonbeginn, macht man ja häufig, dass man zugunterstützende Läufe macht. Also von
Ach, das einem, war das mit dem Ausriss?
Da habe ich mir die Beckenschaufel so krass verwrungen und den Muskel so krass gezerrt. Ich wette, da war mehr, okay. Aber das war damals die Diagnose, ja. Dass ich total lang ausgefallen bin, auch gelaufen bin und okay. Das war eben auch eine Vollkatastrophe. Und eigentlich wird das immer wieder erwähnt, mein Papa spielt dieses Bild gerne, weil es so symbolisch ist für meinen Charakter, sagt er. Ich hatte meinen ersten Wettkampf in Weinheim und die Bahn ist ja richtig knüppelhart. Mhm. Ne? Und da bin ich so über die erste Hürde geflogen im Vorlauf, dass ich so krass auf die Knie gefallen bin, dass ich so tiefe Wunden hatte und dann auch ganz, ganz gefährlich, dass sie sich nicht zu sehr entzünden und so, da musste man voll aufpassen. Und ich wollte aber unbedingt Wettkämpfe machen und ich bin dann immer zum Verbandswechsel, weil das musste man immer wieder reinigen, ne? Also immer wieder aufgezogen werden, gereinigt, ne? Also bis die Kruste kam, die ganze Saison über nicht und ich bin immer gelaufen mit bandagierten Knien. Und für meinen Papa war das immer, guck, die macht es trotzdem. Die läuft scheiße, weil sie das natürlich in irgendeiner Form auch stört, ne? Aber ich wollte das machen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, okay, nein, ich achte jetzt so, wie ich dann darauf, wie ich dann aussehe, dann will ich noch gut aussehen beim Laufen und so, deswegen
nein, aber das,
schminke ich nur ein bisschen.
Ja, genau. Nein, aber das waren so die, die Sachen. Und wie du sagst, 2015, der Bänderriss war wie der Knackpunkt, ne? Ja. Wo ich dann auch Zeit hatte. Ich habe dann, gut, aber das kann man auch irgendwann anders nochmal, Ernährung, Physio, irgendwie die Uni.
Du hast mich kennengelernt.
Richtig, ich habe so ein Wohlbefinden, so ein Ankommen empfunden. Ja. Ich habe meine Uni angepasst, ich habe mich das einfach getraut. Da könnte man schon sagen, das war so ein Zeitpunkt, das war schon eine bewusste Entscheidung, ich will jetzt ein bisschen mehr auf Sport
setzen. Ja gut, ne? Genau, weil bei dem Rennen, vielleicht für die, die es nicht wissen, hast du deine Europameisterschaftsnorm gelaufen, bist aber im Ziel dann umgeknickt mit beiden Füßen und konntest dann eine Woche, glaube ich, später in Glasgow nicht laufen bei der Europameisterschaft.
So. Ja.
Das hat dir auch gezeigt, okay, du kannst auch international bei den Senioren auch mitfahren oder bei den Erwachsenen quasi.
Was mit mir an der Stelle wichtig ist, weil mich ja auch immer, wenn mich junge Mädels ansprechen, dann ist ja oft die Frage, was bist denn du in dem und dem Alter gelaufen? Ne? Und dann habe ich, das hat mir wie einen Denkanstoß gegeben, dann dachte ich, stimmt, das habe ich auch gemacht. Ich habe früher, ich erinnere mich sogar, wie ich diese Liste geschrieben habe, den Namen oben, damals Caroline Nytra, Kirsten Bollen habe ich auch notiert, die Jahre, um deren Entwicklung zu sehen. Und dann stellst du fest, wenn du sowas aufschreibst, ey, die sind auch nicht mit einer 12,50 geboren oder 12,60 oder 12,80, sondern auch da siehst du das auf und ab und dann kommst du nach oben, dann scheint plötzlich wieder eine 13,0 und als junges Mädchen, das war schon eine Leistung, aber es war jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches.
Ja, natürlich, du warst auch in der Jugend oder im jugendlichen Bereich, warst du natürlich auch immer mit vorne dabei, ja, aber vielleicht dann doch nicht, vielleicht in dem, auch in dem einen Rennen, was du dann beschrieben hast, doch nicht das Tickchen dann vorne. Denn da waren doch irgendwie wieder zwei vor dir. Das heißt, man hat ja schon gesehen, du warst dabei, aber vielleicht dann nicht. Und wir hatten ja schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass viele, die früher dann vor dir auch waren, gar keinen oder gar keine Leichtathletik mehr machen. Ja, aber du warst immer dran, bist immer dran geblieben, hast dich da durchgebissen und hast letztendlich dann deinen Weg da gemacht.
Und weißt du, so, genau solche Leute inspiriert, also ist jetzt blöd gesagt, aber mich inspiriert, wenn ich sehe, und das hast du auch gemacht, ey, zweimal Abitur nicht geschafft. Ich sehe, wie du diesen Beruf jetzt lebst und liebst. Ne? Und das inspiriert mich total, dran zu bleiben, auch weitsichtig zu sein. Oh Mann, das ist jetzt scheiße, aber ich will das und das machen und das ist genau das Richtige. Ich kämpfe dafür, nehme Niederlagen auf dem Weg hin. Ne? Und
wie gesagt, das ist nicht nur im Sport so, sondern wirklich auch im richtigen Leben, auch genau. Im Beruf so.
Genau, einfach das als Teil des Prozesses sehen. Ja. Und dazu passend fällt mir ein Satz ein, der unser Vereinsmanager immer über mich und zu mir sagt. Und es ist ihm immer fast ein bisschen peinlich und unangenehm, dass er es sagt. Er ist dann immer so, oh ja. Gott, hoffentlich greift sie es nicht falsch auf. Aber ich verstehe das total richtig. Er sagt immer, Pam ist eine Kampfsau. Und Pam war damals schon eine Kampfsau. Und ich finde, in jedem von uns steckt ein bisschen Kampfsau. Also man auch mal sich irgendwie... Man muss den mal rauskitzeln. Ja. Genau, einfach mal mutig sein und... ja, das vielleicht als kleine
Genau, Botschaft. Mutig sein, weil zum Beispiel bei mir war es auch so, meine Eltern haben mir damals auch so ein bisschen abgeraten, aus Trier raus und ins Ruhrgebiet zu gehen, weil Beispiel. Komplett Neues, ich sollte in der Praxis, habe mich dann selbstständig direkt gemacht als freier Mitarbeiter, kannte gar keinen hier so richtig eigentlich. Ja, aber irgendwie auch wieder bei einer Laufrunde habe ich gedacht, ey, was habe ich zu verlieren?
Ich wollte dich gerade fragen, was hat dich so mutig sein lassen?
Das Schöne ist ja, dass die Physiotherapie so gut aufgestellt ist, dass überall Physiotherapeuten gesucht werden. Und dann bei dieser Laufrunde, die ich dann hatte, weiß ich noch genau die Stelle an der Mosel, habe ich dann überlegt, was habe ich da eigentlich zu verlieren? Warum gehe ich diesen Schritt
nicht? Und ich glaube, das hält uns auch oft auf, Veränderungen oder irgendeinen großen Schritt.
Und dann habe ich mir überlegt, was ist passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall kann ich immer noch wieder zurück, habe vielleicht dann nicht die Praxis, die ich dann... wird nicht in der Praxis zurückgehen, in der ich dann war, aber in eine andere Praxis, wird vielleicht dann mit Patienten arbeiten, vielleicht nicht im Sport arbeiten, aber wird immer noch den Beruf ausüben, aber wird trotzdem mein Geld bekommen dann. Das war das Schlimmste an sich.
Das ist eine gute...
Und von daher habe ich gedacht, ich habe nichts zu verlieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein schöner Blick auf Entscheidungen. Ich habe nichts zu verlieren. Was ist Worst Case? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und ich finde, wenn man sich das schon ausmalt, merkt man, warum ist meine Angst so groß davor?
Das darf man beim Sportler eigentlich aber nicht so machen, weil Worst Case Szenario, was kann im schlimmsten Fall passieren?
Wobei das mir ist das ja ein auch Tages, schon das ein oder
andere Tagesgeschäft ja an sich ist.
Ja, aber wobei es mir auch schon das ein oder andere Mal geholfen hat. Jetzt, wo ich mich so durch den Anfang der Saison gekämpft habe, wo ich wusste, ich bin eigentlich noch nicht bereit für Wettkämpfe, aber ich wollte das ja machen, um einfach Wettkampfpraxis oder einfach mal wieder, ich wollte einfach trainieren unter Wettkampfbedingungen. Und als das so scheiße lief, habe ich auch gesagt, oh Gott, ich mache jetzt einen Rückwärtsgang und lass das. Ich gehe da raus, ich mache das nicht. Und dann dachte ich mir, es läuft jetzt so scheiße weiter. Was? Und dann? Ja, ist das beschissen? Ich habe trotzdem meine Wettkampferfahrung gesammelt.
Ja.
Das ist blöd, logisch. Aber es ist kein Beinbruch.
Ja, definitiv. Ne? Aber jetzt sind wir gerade so ein bisschen abgedriftet, weil wir waren ja 2015 von deiner Verletzung gesprochen. Und dann bist du ja Ende 2015 wieder ins normale Training eingestiegen und dann ging dein Weg ja wirklich eigentlich sehr steil, dann doch, also was heißt sehr steil, doch kontinuierlich immer weiter nach oben.
Ja, ich würde sagen, 16 war schon ein Riesensprung zu dem, was ich vorher gemacht habe mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen und auch das Halbfinale, das war schon richtig gut. 2017, brauchen wir nicht drüber reden, habe ich mir so meine eigenen Träume sogar übertroffen.
Erste internationale Medaille in Belgrad.
Genau, mit der ersten Hallenmedaille, also
EM. Vorher natürlich noch Deutsche Meisterschaft.
Ja, ja. Aber ne, die erste EM-Hallenmedaille, Bronze, dann Bronze draußen bei der WM. Das Jahr 2018, was ein bisschen schwieriger war. Und trotzdem bin ich als Vize-Europameisterin da rausgegangen. Und dann...
Aber ganz kurz, 2017 wurde es direkt wieder schnell auf den Boden der Tatsachen genommen, wenn du drei Tage später nach dem WM-Finale, nach dem WM-Lauf in Warschau machen sollst und liegst dann nochmal kurz auf der Nase.
Hat richtig wehgetan. Ja. Aber das kann man nachhören in der Folge Medaillenrausch.
Genau,
da haben wir das ganz genau besprochen. Genau. Naja, und dann eben das Jahr 2019, was geplagt war von Verletzungen, das war natürlich der erste Tiefpunkt. Das war... nach so einem vielen Hoch, Hoch, Hoch war das schon ein Aufwand.
2019?
Die Halle war wunderbar. Aber
2018 an sich ja auch schon im Vorfeld.
Ja, aber im Resultat am Schluss war die total.
Genau, deswegen überschattet das oder überleuchtet das quasi der Erfolg, die Schattenseiten wieder.
Ja. Und aber dann eben 2019 mit einer super, super Start ins Jahr. Da war ich, glaube ich, auch EM. Ja klar, ich war die schnellste Europäerin, Weltspitze auch dabei.
Was eigentlich, wäre es eigentlich Favoritin dann gewesen?
Für die Heim-EM, da habe ich mich schon verletzt. Im Sommer bin ich dann auch in die nächste Verletzung.
Ja.
Naja, und jetzt haben wir das Jahr 2020. Meine Hallensaison war durchwachsen. Das haben wir deklariert als, ich möchte jetzt einfach üben und lernen.
Mhm.
Und jetzt haben wir Corona. Also es ist das Leben.
Verrückt.
Ja, du kannst nichts planen, aber man sieht, das ist ein Auf und Ab. Und das muss man, glaube ich, akzeptieren und als Prozess sehen und sich eben freuen. Es kommt dann auf. Es kommt auf jeden Fall, aber es wird auch wieder ein Tief geben.
Definitiv. Und dann geht es wieder nach oben.
Dann geht es wieder nach oben. Wieder nach oben und dann wieder nach oben.
Da habe ich mal jetzt gerade noch was vorbereitet, weil du ja gesagt hast, ja, gibt es mal nach unten und nach oben. Das habe ich von Sing My Song. Danach kommt dann immer so eine Karriere. Wie skizziere ich meine Karriere? Ups and Downs. Und ich habe jetzt mal ein Blatt Papier hier vorbereitet mit einem Diagramm letztendlich. Mhm. Ich würde sagen, also auf der einen, auf der X-Achse steht, ist die Zeitskala und auf der Y-Achse ist quasi so das Level, dein Leistungsniveau, beziehungsweise wie du dich so in deiner Karriere dann auch gesehen hast. Und ganz oben ist dann quasi so auch der Höhepunkt. Klar, das ist dann irgendwo wahrscheinlich WM.
Naja, wenn es um mein Leben geht, dann würde ich mir das jetzt nochmal extra ein bisschen Platz lassen. Da kommt vielleicht noch ein Höhepunkt.
Ja, gut. Ja, aber das kommt ja noch später. So.
Ach, bis jetzt.
Bis Zeitpunkt jetzt. Und ich würde ungefähr starten ab dem Zeitpunkt, wo du aufs Internat gekommen bist.
Also 2000.
Genau, wie siehst du dann so deinen Verlauf, deine Hochs und Tiefs? Das hier, wann bist du ins Internat? 2008,
glaube ich.
2008 und hier ist dann 2020. Irgendwie 2020.
Und muss ich das jetzt live machen?
Das, genau. Und mach das mal live und...
aber dann muss ich mir jetzt erstmal hier die X-Achse beschreiben.
Mach einfach 1, 2, 3.
Boah, das ist gar nicht so 9, leicht. Warte, 2010, ich mache Zweierschritte. 12, 2014... 2016. Ja, komm.
Okay, passt ungefähr.
2018, okay. Also das ist jetzt einfach mal freihand gemacht.
Ne? Genau, so was du aus deinem Kopf heraus noch so...
Warte mal, ich mache jetzt erstmal, wie man das in Mathematik... Ich mache jetzt hier die Kreuzchen erstmal.
Ja.
2017 war natürlich ganz weit oben. Achso, es geht... Aber weißt du, weshalb ich mir zum Höhepunkt...
Du willst nicht ganz den Höhepunkt...
Ja, weil vielleicht kommt noch was Krasseres im Leben. Also gut. Es ist hier. 16 ist, sage ich mal, hier.
So ungefähr in der Mitte.
18 ist in Summe dann auch hier.
Mhm.
19 ist... Oh, die muss ja dann unter 16.
19 ist eigentlich...
Aber auch nicht. Ich mach's mal hier.
Ja, weil trotz der Verletzung so ein bisschen auf Höhe von 16.
Mhm.
Okay.
Auf Höhe von 16. Krass. 20, oh je, Mini. Muss ich weiter unten. Aber das klingt ja, als würde es mir ganz schlecht gehen. Ich würde das tendenziell alles noch ein bisschen weiter holen.
Nein. Das passt ja vom Verhältnis.
So, das würde ich hier hinsetzen. 2010 ist schon recht weit oben.
Aber warum setzt du 2020 so niedrig? Und, also es geht unter 19?
Es geht, ja, na klar.
Weil 19 trotzdem, trotz der Verletzung und so?
Trotz der Verletzung, aber wegen dieser super Hallensaison, weißt du. Schnellste und 20 war schon Hieb. Also
okay,
20
ja,
so
okay,
ins Jahr
okay,
zu starten
okay, okay,
war schon krass.
Ja, okay.
Genau, und dann würde ich erstmal, war das so ein Dings? Dann kam hier auf und
mit den Unfällen und so ein bisschen so wellenförmig.
Oder wahrscheinlich eher so.
Ja.
Und dann verbinde ich einfach die.
Okay. Das
warte, nein, das warte, kleine Änderung. Nein. Das X mache ich hier hin. Doch, komm schon. So.
Okay, das werden wir auf jeden Fall mal abfotografieren und in Instagram-Story packen oder so.
Ja, aber das will ich natürlich von dir auch sehen. Aber das machst du jetzt bitte auch in einer kurzen Zeit, aber wir lassen vielleicht nicht unbedingt laufen.
Okay, dann mache ich das mal für mich, aber das ist heftig. Das sieht man immer. Aber okay, alles gut. Doch, man beschreibt, doch, alles gut.
Ich es ist eine Idee und es ist auch echt schwierig, weil ich das jetzt so schnell freihand. Ich würde ja eigentlich meinen Wesenszug einen Schritt zurück beobachten.
Und, morgen erstmal drüber nachdenken, genau. Erstmal drüber schlafen und dann
eine Skizze machen und dann, also das heißt, es ist so. Na gut.
Aber sehr interessant,
sehr interessant. Deins kommt dann auch noch bei Instagram in die Story, in unsere Story. Und freuen uns über Feedback. Ne? Wir können es nicht oft genug sagen, weil das eine Plattform ist, in der wir nur die Aufruferzahlen sehen, also die Aufrufe.
Ja.
Klar, das gibt eine Idee, aber nicht, gibt uns Feedback.
Sehr, sehr gerne. Sind wir offen für und ich würde mal sagen, das war's dann heute.
Mhm.
Mit unseren Wegbeschreibungen quasi, unserem Verlauf, wie wir dazu gekommen sind, was wir heute dann auch sind.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist
Ich muss das hier ändern. Nein, eine Sache muss ich ändern, warte.
Bevor das jetzt entstanden
ist. Nein, warte kurz.
Aber das ist doch, das war doch einfach spontan, Mella.
Das war spontan, aber nicht richtig so. Ich mache die gleich noch farblich. Okay.
Um Gottes Willen. Okay, jetzt nehme ich dir das Blatt weg und das bleibt jetzt auf jeden Fall so.
Alles klar.
Okay, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir hoffen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall auch schaffen, eine neue Folge aufzunehmen.
Das schaffen wir. Jetzt sind wir wieder drin. Einmal
jetzt sind wir wieder drin, genau. Und wir werden uns auf jeden Fall Zeit nehmen dafür.
Tschüssi.
Ciao.
Der Nächste, bitte. Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.